Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Denn wenn du diese Folge hörst, dann ist dieser Podcast eigentlich in einer kurzen Pause. Oder zumindest ich bin in einer kurzen Pause. Viele Podcasts machen eine solche Auszeit im Sommer. Ich mache die jetzt, denn der Podcast ist seit ungefähr einem knappen halben Jahr online. Ich brauche also einmal Zeit, so ein bisschen zurückzuschauen, zu evaluieren und auch so weitere Themen und die weitere Gestaltung zu planen. Und außerdem gibt es in Niedersachsen quasi keine schulische Auszeit zwischen Weihnachten und Ostern. Und darum ist gerade die Zeit jetzt eine, die ich ja immer sehr für Ruhe mit meiner Familie brauche, um dann eben gestärkt in die Zeit bis zum Sommer zu gehen. So viel also zur Erklärung. Ihr bleibt aber nicht auf dem Trockenen sitzen in der Pausenzeit, denn statt zweier Interviews, so wie sonst eben das Format ist, habe ich selbst zwei kleine Sonderfolgen aufgenommen. Die sind sicherlich ein bisschen kürzer als sonst, aber mit ganz wertvollem Inhalt. Denn in jeder dieser Folgen klären wir ganz kurz und prägnant einen hartnäckigen Mythos zu einer bestimmten neurodivergenten Form. Lasst euch also überraschen und ganz viel Spaß dabei. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Autistische Kinder sind nicht oder weniger empathisch. Das ist der erste Mythos, mit dem wir uns beschäftigen wollen und auch echt einer der hartnäckigsten Irrglauben im Kontext von Autismus. Dass einfach autistische Menschen oder jetzt in unserem Themenfeld autistische Kinder weniger Mitgefühl haben, also weniger empathisch sind als andere Kinder. Und das ist schlichtweg falsch. Es ist nämlich ganz wichtig zu differenzieren, wo genau in diesem Bereich die Schwierigkeiten liegen. In verschiedenen Tests konnte gezeigt werden, dass autistische Menschen ganz genauso viel Mitgefühl und Anteilnahme und Gefühlsreaktionen aufbringen wie neurotypische Menschen und dass sie dann auch entsprechend genauso sensibel handeln können. Der Knackpunkt sitzt nämlich an einer ganz anderen Stelle. Was autistischen Menschen nämlich schwerer gelingt, ist das Deuten der Informationen des Gegenübers. Also zum Beispiel Informationen, die ja im sprachlichen oder im Kommunikationskontext wichtig sind, wie Mimik, Gestik, Tonfall, vielleicht so ein sprachlicher Subtext etc. Und das sind alles so Bestandteile, die wir brauchen, um die Gedanken, Gefühle und Absichten unserer Mitmenschen zu verstehen. Und die Fähigkeit, das hinzubekommen, wird als soziale Kognition oder Theory of Mind bezeichnet. Also, ich erkenne im Gegenüber zum Beispiel eine bestimmte Körperhaltung, eine bestimmte Mimik, Gestik, einen bestimmten Ton in der Stimme und daraus ziehe ich Schlüsse. Zum Beispiel, aha, diese Person ist traurig. Und dann passe ich mein Verhalten an diese Interpretation, die ich da gemacht habe, an, indem ich zum Beispiel tröste. Und das Letztere, das Trösten, das ist der empathische Akt. Ne? Zuhören, trösten etc. Und zudem sind autistische Menschen ganz genauso fähig wie neurotypische Menschen. Ja, autistische Menschen, also es kann sein, dass sie Trost eventuell individueller ausdrücken, also vielleicht nicht durch eine kuschelige Umarmung, sondern dadurch, dass sie eine bestimmte Tätigkeit dann machen, wie einen Tee kochen. Wer muss da auch immer an Big Bang Theory denken? Ja. aber diese Fähigkeit, egal wie die dann gezeigt wird, ist erstmal genauso gut ausgeprägt. Der Part davor, das ist der schwierige, nämlich zur richtigen Deutung zu kommen und auch, das gehört da auch mit rein, differenzieren zu können, der Person geht es gerade anders als mir. Die hat ihre eigenen Gefühle. Das ist auch so eine Hürde, die damit reinspielt. Und das zu deuten, richtig zu deuten, das fällt eben autistischen Menschen schwer. Das ist aber ein Stück weit trainierbar und so eine Art Erfahrungswert, den man üben kann. An dieser Stelle erklärt sich auch, warum autistische Kinder oft so ein ganz starkes Interesse an sehr heftigen Emotionen von anderen haben und sie sogar manchmal so versuchen hervorzurufen. Einfach, weil so an ganz starken Emotionen eindeutiger ablesbar ist, was mit der Person gerade los ist. Und je mehr sie solche Situationen beobachten, umso mehr können sie sich quasi so eine Art Skript erarbeiten und üben. Also Menschen, die eine eingesunkene Körperhaltung haben, die vielleicht weinen, die den Mundwinkel nach unten ziehen, die sind potenziell traurig. So ganz anders läuft der Übungs- und Trainingsprozess bei neurotypischen Menschen auch nicht ab, aber da kommt dann zum Beispiel eine andere Flexibilität mit hinein. Also sobald ein Mensch dann minimal abweicht davon oder seine Trauer eben anders zeigt, gelingt es neurotypischen Menschen viel leichter, das intuitiv zu regeln oder eine gewisse Verknüpfung herzustellen oder zu sagen, okay, da ist jetzt ein kleines bisschen was anders, aber das und das und das deutet schon noch darauf hin, dass dieser Mensch da gerade traurig ist. Zum Beispiel, weil ein bestimmter Kontext vorliegt. Und das wiederum, diese Flexibilität haben autistische Menschen deutlich weniger. Also wenn dann eine Person diese Merkmale nicht zeigt oder nur eins dieser Merkmale, was man sich so als Skript abgespeichert hat, nicht zeigt, dann wird sofort wieder deutlich schwieriger zu deuten, was ist mit der Person jetzt gerade los. Warum ist so wichtig zu verstehen, wo der Knackpunkt für Autistische in diesem Fall sitzt? Ganz einfach, weil wir diesen autistischen Kindern dadurch anders begegnen können. Wenn ich das nicht beachte, dass es hier nicht um fehlende Empathie geht, sondern um eine andere Fähigkeit, oder wenn ich das Phänomen gar nicht kenne und nicht differenziere, dann bin ich schnell in der Gefahr, dem Kind eine Gefühlskälte, eine fehlende soziale Ader, fehlendes Mitgefühl oder sogar etwas Böses zu unterstellen. Das ist etwas, das ich leider aus meiner Kindheit nur allzu gut kenne. Und ich habe wirklich ganz lange, auch in sehr jungen Jahren, schon von mir behauptet, böse zu sein, weil das ist, was ich halt oft gespiegelt bekommen habe. Und das macht natürlich was mit dem Selbstbild, das, glaube ich, erklärt sich von allein. Denn das Kind selbst agiert ja nicht aus einer Boshaftigkeit heraus oder aus fehlendem Mitgefühl. Innerlich fühlt sich das Kind nicht irgendwie gemein, sondern im System des Kindes macht die Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten des Gegenübers oder auf eine bestimmte Gefühlslage des Gegenübers total Sinn. Wir wiederum deuten das von außen einfach nicht richtig. Wenn wir aber verstehen, wie autistische Kinder wahrnehmen und dass eben Schwierigkeiten in der sozialen Kognition auftauchen können, also in diese Theory of Mind, also der Fähigkeit, mein Gegenüber zu deuten, dann können wir sofort anders agieren. Wir können nämlich unsere Gefühlslage möglichst entwicklungsgerecht beschreiben. Also wir können verstehen, aha, du nimmst das, was ich als Signale sende, vielleicht etwas anders wahr, als die meisten Menschen das erwarten. Oder es fällt dir vielleicht schwerer, das zu deuten, was ich hier präsentiere an Gefühlslage. Und dementsprechend ist deine Reaktion auf mich vielleicht nicht die, die ich sonst so erwarten würde. Aber das ist nicht Boshaftigkeit, sondern du brauchst einfach Unterstützung an der Stelle der Deutung. Und dann kann ich das ganz entwicklungsgerecht beschreiben oder vielleicht sogar mit bekannten Systemen des Kindes verknüpfen. Du, ich bin gerade wütend. Weißt du noch, wie du bei deinem Pokémon-Spiel an dieser einen Stelle einfach nicht weitergekommen bist und so ganz doll sauer warst und wie sich das angefühlt hat? Du hast ganz laut geschimpft und du wolltest am liebsten deine Spielkonsole kaputt machen. Ja, du erinnerst dich? Und ungefähr so fühle ich mich jetzt auch. Meist wird dann die Frage kommen, was wir dann kaputt machen wollen. Aber daraus kann ein Gespräch entstehen und ein Kind bekommt das klare Signal, ah, okay, da ist mein Gegenüber gerade ungefähr. Und dann kann das Kind darauf eben mit der gleichen Kompetenz reagieren wie ein neurotypisches Kind, vielleicht hier und da mit etwas Unterstützung, vielleicht mit ein paar Ideen, wie man auf so etwas reagieren kann. Wir erklären also und geben dem Kind die Chance, seine Reaktion so auf unsere Gefühlslage oder auf das Gegenüber abzustimmen, wie das Kind das eben auch selbst möchte. Denn autistische Kinder möchten ganz genauso mit uns in eine gute Verbindung gehen und passend reagieren. Nicht im Sinne von, oh, es gibt hier eine Erwartung und die muss ich auf jeden Fall erfüllen, sondern menschliches Miteinander lebt ja durchaus von bestimmten Interaktionen. Und ein Kind, ein autistisches Kind möchte ganz genauso umsichtig und sensibel sein und zum Beispiel trösten. Es braucht eben nur vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung in dem Signal davor. Hey, diese Person ist gerade traurig oder ich bin gerade traurig. Und dann kann eben das entsprechende Verhalten gezeigt werden. Wie schon erwähnt, kann man diese Theory of Mind tatsächlich ein bisschen trainieren. So im häuslichen Kontext haben wir ja gerade gehört, indem wir einfach oft verbalisieren, wie wir uns fühlen und nicht voraussetzen, dass man das doch eigentlich sehen muss, dass ich mich gerade freue oder dass ich gerade traurig bin oder dass ich gerade wütend bin oder gestresst, das muss doch klar sein. So unterstützen wir, indem wir immer wieder erklären, hineinholen und es eben nicht als selbstverständlich betrachten. Das ist so das, was wir zu Hause ganz viel tun können. Wir können auch mit dem Kind zum Beispiel Comics lesen. Comics eignen sich ganz gut, um über sowas zu sprechen, weil dort die Darstellung oft sehr deutlich auf die Person, auf Gesichter und auf die Emotionen geht. Also Comics und Graphic Novels sind da eine ganz gute Möglichkeit. Oder auch bestimmte Kinderserien, die vielleicht gerade so die, ich sag mal, frühkindlicheren Serien geben da ganz viel Möglichkeit, über sowas zu sprechen. Auch die sind ja eher einfach gestaltet und präsentieren auch komplexe Gefühle vielleicht ein bisschen einfacher. Und wenn dann ein Kind so ein Interesse daran hat, dann wird es das vielleicht auch ganz, ganz oft schauen. Das ist etwas, was man auch gut beobachten kann. Das Ganze kann aber auch in einem therapeutischen Kontext stattfinden und wird eben in Therapieformen für autistische Kinder, es gibt zum Beispiel bestimmte Verhaltenstherapien, immer wieder mit eingewoben. Also da kann man durchaus dem Kind die Möglichkeit geben, so innere Skripte und innere Raster aufzubauen. Und an entscheidenden Stellen brauchen wir aber trotzdem dann das Verständnis, dass da jetzt trotzdem nicht eine ganz tiefe Intuition aufgebaut wird oder dass vielleicht es doch hier und da mal zu einer Fehlinterpretation kommen kann. Und die folgt nicht irgendeiner bösen Absicht. Es ist einfach etwas, was für diese Kinder schwieriger ist. So, jetzt haben wir kurz und knackig mit dem Mythos ganz gut aufgeräumt und aufgeklärt. Also nicht die Empathie ist das Thema. Mitgefühl können diese Kinder in gleichem Maße aufbringen wie neurotypische Kinder. Die Deutung davor, die ist ein Knackpunkt. Ich hoffe, ihr konntet gut daraus etwas für euch mitnehmen. Ein paar weiterführende Informationen, auch wie man es trainieren kann, üben kann, was man da machen kann, das packe ich euch in die Shownotes. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Mythos-Pausenfolge. Ja, bis dahin. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.